Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich.
Herzlich willkommen zurück im Kunstraum, liebe Katharina, liebe Christiane. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und ich freue mich jetzt ganz besonders auf unser Gespräch, für welches es einen sehr konkreten Anlass gibt, denn der Kunstraum wird heuer 20 Jahre alt. Hallo.
Happy Hallo. Birthday, Kunstraum. Hallo.
Du, liebe Christiane, hast als Gründungsdirektorin dieser Institution ja überhaupt erst dafür gesorgt, dass es so weit kommen konnte, dass es diesen Ort mit seiner besonderen programmatischen Ausrichtung gibt. Und du, liebe Katharina, hast das Profil des Kunstraums in deiner Zeit als künstlerische Leiterin von 2019 bis Ende 2022 entscheidend geprägt und auch in gewisser Weise den Weg für Gespräche wie diese geebnet. Du hast nämlich unter anderem auch diese Podcast-Reihe im Kunstraum ins Leben gerufen. Die Geschichte des Kunstraums ist in diesem Sinne eine wahre Her-Story. Und ich freue mich darauf, heute mit euch ein wenig in diese Geschichte einzutauchen. Ja, der Kunstraum ist nun endgültig aus seinen Teenage-Jahren raus. Und wir wollen gemeinsam ein wenig zurückblicken, aber auch vorausblicken. Und das habt ihr 2021 eben schon in der Podcast-Folge Sweet 16 anlässlich des 16. Geburtstags des Kunstraums gemacht, die ich an dieser Stelle auch wärmstens empfehlen kann. Ich glaube, ihr habt ein Tabuspiel gespielt. Wir wollen heute ein paar der Themen vertiefen und uns im Besonderen auf den Schwerpunkt des Kunstraums, auf zeitbasierte Medien, insbesondere der Performance, konzentrieren. Aber bevor wir das tun, eine ganz persönliche Frage zum Einstieg. Könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr eure 20er Jahre erlebt habt? Wie wart ihr drauf? Was war euch besonders wichtig? Was waren eure größten Guilty Pleasures? Oder was ist auch so richtig schief gelaufen? Wer mag starten?
Christiane, bitte. Ich glaube, ich muss doch länger nachdenken. Ja. Was ich zensiere und was nicht.
Bei mir ist es schon länger als bei dir. Ja, in meinen 20ern war ich sehr beschäftigt. Ich hatte nämlich mein Studium war voll im Gange und außerdem hatte ich ein Baby daneben. Es war für mich sehr schwierig, das auf eine Linie zu bringen. Es ist aber gut gelungen und im Endeffekt denke ich mir, es war ganz gut, so früh ein Kind zu bekommen und dann eben das Studium zu machen, weil man dann durchstarten kann beruflich. Und das war eben eine Zeit, die sehr intensiv war. Wir sind damals nach Salzburg übersiedelt. Es war die Umstellung, ein anderer Ort, ein anderes Familienleben und das Studium daneben war sehr spannend.
Mhm. Also sehr intensiv und sehr beschäftigt.
Sehr beschäftigt, also, ja.
Ja. Mhm. Ja, ich muss gerade an Bilder denken, die mir kommen. Weil, also vor 20 Jahren, 2005, und ich finde es gerade sehr lustig, dass das genau diese Zeit ist oder der Loop sich schließt, wie die Mode wiederkommt. Also einerseits sehen wir waren halt so Indie-Kids, oder? Und irgendwie diese langen Emo-Stirnfransen, die gibt es jetzt wieder. Wir dachten ja auch, dass diese tiefsitzenden Hosen nie wiederkommen werden. Somehow, they're coming back. Und dass wir, also es ist lustig, weil 20 Jahre sind lang und nicht lang gleichzeitig, aber offensichtlich so lang genug, dass das sozusagen diesen historischen Loop schon einmal geben kann.
Hattest du Stirnfransen?
Ich habe, also ein bisschen, aber eben, ich glaube, jetzt wird man Curtain Bangs sagen, aber ich glaube, es waren keine wirklichen Curtain Bangs. Also ich habe mich nie getraut, ganz gerade meine Stirnfransen abzuschneiden, aber es war so irgendwie über die Augen ins Gesicht, aber auch nicht so richtig Emo-Kid. Also es ist, I don't know. Also ich kann mich an die Hosen auf jeden Fall erinnern und an die Musik und auch, ja, auch lustig, dass diese Art von Musik auch so wenig gehört wird mehr. Habe ich den Eindruck. Ja, ja, genau. Ja, und sonst, es ist halt so eine Findungsphase, oder? Die 20er, wo man schaut, welche Richtung man dann wirklich einschlagen wird. Man hat schon ein paar Sachen ausprobiert. Man muss dann manchmal sozusagen den Gear vielleicht ändern und so.
Mhm. Ja. Okay. Christiane, kannst du uns mal ein wenig mit zurücknehmen in das Jahr 2005? Weißt du noch, wie du die Kunstszene damals in Wien wahrgenommen hast?
Ja, die Zeit 2005 war eine Zeit, die eigentlich sehr revolutionär auch war. Das war natürlich in den 1970er Jahren, hat es bezüglich Performance sehr viel Aktivität gegeben. Und mir kommt vor den 2000er Jahren, dann hat es so eine Erneuerung dieses Bereichs gegeben. Es war für mich eine Zeit, die sehr spannend ist, weil in dieser Zeit endlich auch der Feminismus in die Performance hineingekommen ist. Also auch Frauen aktiv waren. Das war in den 60er, 70er Jahren, die Wiener Aktionisten sehr, sehr männlich dominiert. Beinahe könnte man sagen, eigentlich nur männlich. Und dieser neue Weg in den Ende der 1900er Jahre, in die 2000er Jahre, waren die ersten Schritte in diese Richtung. Und das Zweite, was interessant war, dieser Gender-Gedanke, der sich nicht konzentriert nur auf zwei Geschlechter, sondern man hat es einfach erweitert, dieses Grenzüberschreitende des Gender-Themas, hat mich auch sehr interessiert. Für mich war deswegen eine der letzten Ausstellungen im Kunstraum mit der Martha Wilson war ein ganz entscheidender Schlusspunkt eigentlich, weil Martha Wilson war für mich diese erste Frau in Amerika, die sich diesem Thema gewidmet hat. Und sie war für mich einfach ein großes Vorbild.
Und Katharina, wie hast du die Zeit, wie hast du das Jahr 2005 wahrgenommen? Hast du die Kunstszene damals in Wien schon aktiv miterlebt? Oder was hast du 2005 gemacht?
Ich war 19, also ich war verwirrt noch. nein, das wäre jetzt total überzogen, würde ich da irgendwelche persönlichen Diagnosen stellen. Ja. Also ich glaube, da war ich noch nicht, da habe ich den Überblick nicht gehabt, dass ich jetzt glaubwürdige Antworten auf das geben könnte.
Ja, okay. Aber um nochmal zurückzukommen, welche Institutionen gab es zu der Zeit in Wien, die sich eben der Performance gewidmet haben?
Ja, eben sehr wenige. Das waren eher private Räume, das waren Ateliers, da hat schon einiges stattgefunden. Es war teilweise, hat es einige Aktionen im öffentlichen Raum gegeben, aber es war total unfinanziert, also das waren Eigeninitiativen, das war in Kellerlokalen, in verschiedenen Kunstateliers, aber nicht offiziell üblich, Performances zu zeigen. Mhm. Und diese Tatsache, dass Künstlerinnen und Künstler das aus Eigeninitiative gemacht haben, auch mit eigenem Geld, mit eigenem Marketing unter Anführungszeichen, war für uns damals im Kunstraum einer der vielen Gründe, das zu institutionalisieren und diesem Bereich der Kunst Raum zu geben.
Um da nochmal so ein bisschen hinein zu zoomen, weil es war ja zu der Zeit ein absolutes Novum und es war außerordentlich visionär und man möchte vielleicht auch sagen mutig, eben zu dem Zeitpunkt das zu institutionalisieren, eben den Schwerpunkt des Kunstraums auf Performance zu legen. Vielleicht noch mal kurz so da hinein geleuchtet, was tatsächlich so dein Entschluss, dich hat entschließen lassen.
Der Entschluss war eigentlich relativ schnell gefasst, eben weil man die Szene in Wien kannte und diese Szene war ja auch von der ersten Phase der Performance her aus den 70er Jahren schon eher in Galerien auch präsent, aber vor allem eben, man kennt diese berühmten Uniferkeleien und so weiter, an Orten, die eigentlich für Kunst nicht vorgesehen waren. Mhm. Und das war für mich ein Anlass, diesen Schwerpunkt zu wählen. Ja. Damit man, weil es war einfach ein kleiner Raum hier, es war auch nicht von der Führung her vorgesehen, dass das jetzt der große Quotenhit wird. Und damit haben wir immer gerechnet, dass wir hatten sehr viel Besuch, aber dieses Flaggschiff der NÖKO war natürlich der Kunstraum nicht. Das war ein Experiment. Man wusste auch nicht, wird man es weitertragen. Aber dadurch, dass sich das sehr gut etabliert hat und man den Bedarf der Künstlerinnen und Künstler gesehen hat, einen solchen Raum zu haben und diese Freiheit zu haben, die Gedanken hier in Performance zu gießen, das war eigentlich der entscheidende Grund.
Mhm. Und welche Widerstände oder auch Verbündete hattest du damals in diesem Bestreben?
Verbündete hat es sehr viele gegeben. Das waren vor allem die Kunstuniversitäten. Das war Carola Dertnig und verschiedene Leute aus der Kunstszene. Und sie haben dann wirklich auch Input gebracht, weil das war ja ein relativ unbekanntes Feld. Ich war viel auf Kunstuniversitäten, habe mir da die verschiedenen Arbeiten angeschaut, aber da ist sehr viel Input gekommen, auch von dieser Seite. Und da bin ich auch sehr dankbar, auch Thun Hohenstein und so weiter, die waren alle sehr, Elisabeth Samsonow, alle sehr hilfreich und sehr unterstützend auf der Suche nach guten Performances und guten Arbeiten.
Und Elisabeth und Felicitas haben ja auch beide dann auch Projekte hier realisiert.
Ja, das war mir auch immer sehr wichtig, nicht alles selbst zu kuratieren, sondern Gastkuratorinnen hereinzuholen. Das ist eine Sache, die meiner Meinung nach dieses Thema breiter anlegt. Und wenn man verschiedene Stellungnahmen hat, verschiedene Meinungen hat zu diesem Bereich, dieser Performance-Bereich ist ja ein sehr weit gestreuter. Es gibt ja diese große Musik-Performance, die Tanz-Performance, Theater-Performance, die immer auf einer Bühne stattfindet. Das ist ja hier in diesem Raum, ist es ja direkt im Raum und direkt am Boden, wo auch das Publikum sich befindet. Und das darzustellen und anzubieten, war eine sehr spannende Sache.
Mhm. 2007 wurde dann auch ein eigener Preis, der H13 Niederösterreich-Preis für Performance, lanciert. Der bis dato einzige Preis für Performance im Kontext der bildenden Kunst in Österreich. Noch einmal kurz zum Geschichtlichen, dass wir auch da noch mal kurz eben darüber nachdenken, was eure Beweggründe damals für den H13 waren, und auch an euch beide gerichtet. Wie blickt ihr auf die Entwicklung des Preises in den letzten 20 Jahren?
Ja, also dieser Preis, die Idee des Preises war die, dass ein Preis einfach die Möglichkeit anbietet, die Performance zu finanzieren und dann auch damit weiterzuarbeiten. Es war natürlich keine große Summe, aber wir haben diese Performance, wie das auch jetzt noch der Fall ist, finanziert. Und mit dem Geld konnten die Künstlerinnen und Künstler doch wieder weiterarbeiten. Und die Idee, das mal auf die Bühne zu bringen, also im ideellen Sinn, war für uns ein ganz wichtiger Faktor. Und den Preis dann H13 zu nennen, war naheliegend Herrengasse 13. das war eigentlich der wichtige Faktor bei diesem Preis, dass man dem ein mehr Gewicht gibt und dass man die Performance aus diesen Kellerlokalen herausholt, aus den Ateliers und in die Öffentlichkeit bringt.
Ja, wo soll ich anfangen? genau. Ich finde das super, dass diese Idee von dem Preis gekommen ist, weil es auch eine, wie du schon gesagt hast, es gibt irgendwie die Ebene, wo man tatsächlich die Künstlerinnen fördert und die Möglichkeit gibt, was Neues zu entwickeln. Aufgrund der Budgetsituation war es im Kunstraum ja sonst auch nicht möglich, dass man wirklich neue Commissions macht. Das heißt, einmal mehr geben zu können, war super. Man muss aber auch sagen, dass mit dem Preisgeld nichts abgedeckt ist. Also das Problem ist, oder was jetzt, also ich sage die positiven Sachen und ich muss immer in beiden Seiten denken. Das heißt, ich sage auch gleich die Kritik dazu, ehrlicherweise, dass es halt unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Medium der Performance gibt. Und es gibt eben diesen Ansatz, so von der kleinen Intervention auszugehen. Aber wir sehen ja natürlich auch in der konkreten künstlerischen Praxis von vielen Personen, die uns umgeben, dass das nicht das günstigere Medium ist, sondern das viel teurere. Weil ab dem Zeitpunkt, wenn man beginnt, auch im Sinne von Fair Pay, alle Kollaborateurinnen sinnvoll bezahlen zu wollen, ist das was wir ausfinanziert im Kunstraum Niederösterreich nie hätten machen können. Und das, finde ich, ist die, das war die Schwierigkeit bei diesem Preis. Also es hat natürlich diese andere Seite immer auch gehabt, dass ein Preis in seiner Kommunikation genau diesen Promotionseffekt hat, den wir als öffentliche Institution damit auch einnehmen haben können. Aber es war einfach schade, dass die Produktionsbedingungen für die Künstlerinnen, also natürlich steht am Ende, wir haben die Performance produziert, sie war super, wir haben die Ausstellung, die dann noch eine Woche oder so offen ist, aber es war weit davon entfernt, dass wir wirklich die Bedingungen für dieses Medium auch verbessern hätten können. Und das denke ich, ist ein Desiderat, auch, also ist es wahrscheinlich auch geblieben, außer es hat sich alles um 100% geändert, seit ich weg bin. Ich würde trotzdem niemals dagegen argumentieren, weil es eine super Chance ist, noch immer. Aber es gab da immer so eine Spannung auch.
Ja, da muss ich schon dazu sagen, das war eigentlich immer gedacht als Starter, dass es so ein Effekt ist, dass dann andere große Häuser auch einsteigen mit mehr Budget. Das hat sich aber bis heute nicht erfüllt, dieser Gedanke. Ich habe nur jetzt gelesen, im Diözesanmuseum wird jetzt eine Reihe von Performances im Hof gemacht. Also das ist schon ein kleiner Schritt ein bisschen weiter hinaus ins Feld von Österreich. Aber die Idee eigentlich war die, dass man damit beginnt und dass dann andere anschließen. Aber die Sache Budget ist natürlich immer noch ein Thema und das war für uns auch ein großes Thema. Und wie du sagst, Performance ist teuer.
Ja. Und war es eigentlich immer so, dass quasi die Premiere der Performance auch immer einherging mit einer Ausstellung?
Also ich habe das Modell von dir übernommen, für mich war das immer so gesetzt und ich fand das auch, also wenn ich das nur kommentiere von der Metaebene, ich fand das schon auch immer super. Also natürlich, klar, also das, was übrig bleibt von der Performance oder halt auch die Ausstellung, das Setting, das mitgestaltet wird für diese Performance, es eignet sich manchmal besser, manchmal schlechter, um das als Ausstellung wahrzunehmen oder auch jetzt von institutioneller Seite, das überhaupt als solche zu vermitteln. Das kommt einfach drauf an und die Offenheit muss man haben, dass das vielleicht manchmal nicht die beste Ausstellung im Jahresprogramm dann vielleicht ist, weil es einfach stärker einen dokumentarischen Zweck hat als diesen primär vermittelnden. So. Gleichzeitig ist es super, weil es natürlich schwierig ist, auch in dieser Eventisierung ein bisschen von Kunsträumen zu sagen, okay, wir haben diesen Raum und die künstlerische Arbeit entsteht nicht nur im Moment der Performance. Natürlich ist das im Sinne von einer Live-Performance der primäre Moment, aber von Anfang an in der Konzeption mit den Künstlerinnen auf eine weitere Form zu denken, die dann eben beispielsweise noch 10 Tage im Raum bleiben muss. Und das ändert ja wahnsinnig viel, egal. Also ich hatte Beispiele, wo dann in Richtung Videoperformance schon von Anfang an gedacht wurde, weil man einfach gewisse Teile der Performance über Bewegtbild in den Raum bringen will. Das gehört auch zum Medium der Performance und nicht im Sinne der Dokumentation, sondern wirklich auch historisch in der direkten Live-Interaktion mit Bewegtbild beispielsweise. Oder bei ganz anderen Arbeiten ging es darum, wie Besucherinnen selber dieses Setting erleben können. Das hat auch etwas Performatives. Und ich denke, die Möglichkeit von Anfang an, das zu setzen, entspricht auch dieser Idee, Performance als Medium der bildenden Kunst zu denken und kommt auch dem Denken von den Künstlerinnen entgegen. Also ich finde das gut. Das war so eine lange Erklärung dafür. Aber ja.
Ja, wenn ich zurückdenke, die erste Performance war, glaube ich, von Roberta Lima. Die hat sich ja ein Kleid an den Körper piercen lassen. Und da hat man dann eben ein Video, ist gemacht worden während der Präsentation. Und dieses Kleid, dieses blutverschmierte Kleid, hat man dann im Kunstraum präsentiert. Das war schon sehr ergreifend und sehr, sehr eine intensive Darstellung eigentlich. Das funktioniert aber nicht immer. Das funktioniert nicht bei jeder Performance. Und so hatten wir dann nicht bei jeder Performance nachher eine Ausstellung. Also das war immer, wenn es gepasst hat, es ist einfach die Performance eine ephemere Kunst. Das ist so wie im Theater, da bleibt dann der Eindruck, den ich habe von diesem Theaterstück für mich dann zu Hause. Ist es ähnlich in der Performance, aber es gibt eben Performances, wo eine Darstellung oder wo etwas bleibt, das auch nachher spürbar ist, weil für mich ist eine Performance doch eine Art von Kunst, die sehr stark in Korrespondenz ist mit dem Betrachter oder der Betrachterin. Und je nachdem hat sich das dann ergeben, ob etwas bleibt oder nicht. Das war ja dann der nächste Schritt, diese Idee des Archivs.
Von Christiane wissen wir schon aus der letzten Jubiläumsfolge, welche zwei H13-Projekte ihr besonders im Gedächtnis geblieben sind. Kleiner Cliffhanger. Aber welche sind es bei dir, liebe Katharina?
Ich denke, ich mag auf eins hinweisen, nämlich die Jüliska Stengele während Covid. Also ich muss ja auch sagen, dass meine 4 Jahre haben sich insgesamt sehr viel länger angefühlt als 4 Jahre, weil ich auch diese Covid-Jahre dazwischen hatte, wo, also es ist ja lustig, man kann sich ja fast gar nicht mehr daran erinnern oder man kann ja auch nicht im Detail mehr beschreiben, was, keine Ahnung, 2021, wie viele Sondernamen es für spezifische Lockdowns gab und so weiter und so fort. Jedenfalls war das natürlich, also ich war total dafür und total compliant, aber es war... Bei Projektplanung war das natürlich alles wahnsinnig mühsam. Und wie Juliska diesen Preis gewonnen hat und gerade auch diese Spannung oder diese Diskussion losgegangen ist mit, ob das angemessen sei, dass alle unsere Freiheit, ich überspitze jetzt die Gegenseite, wir unsere Freiheiten aufgeben müssen, nur um irgendwelche paar Hanseln, Risikogruppen so zu schützen, hat sie in ihrer Performance einfach sehr stark darauf hingewiesen, welche Ursprünge diese Abwertung von anderen Menschen, von anderem Leben hat und hat das in einem, also es war schon spektakulär, es ist so, die Magdalena Fischer, die mit ihr kollaboriert hat, ist mit einem Schwerlastfahrzeug, ich weiß nicht, oder ein Gabelstapler war es, es war ein, auf jeden Fall, es war ein Baufahrzeug, ist in so einem Schwerlastsack, ist sie gebracht worden und ist quasi einfach abgelegt worden im Hof. Es war auch draußen, auch praktisch wegen Covid, auf einem Müllberg. Und es war so, eigentlich hat die Juliska ein Bild gezeichnet, primär nur. Und einfach dieses Sprechen von und wie sich der Diskurs von Solidarität und Rücksichtnahme, wie der plötzlich kippt in eine völlig egoistische Vorstellung von persönlicher Freiheit, die über allem anderen steht. Das hat sie zu einem Bild gemacht. Und das hat, finde ich, wahnsinnig gut funktioniert, obwohl grundsätzlich, also es gab natürlich ganz viele andere Details noch, alle haben Handschuhe getragen und so, also es gab ganz viele Details noch, die ich jetzt nicht erwähne, ich erwähne nur das große Bild. Aber das war, das fand ich besonders und eben extrem timely natürlich und auf die Situation reagierend und für mich war das, oder ist, das ist noch immer mein primäres Interesse an Gegenwartskunst ist, dass wir mehr über unsere Gegenwart lernen und dass wir Beiträge zu dem, ja, wie unsere Welt funktioniert, über andere Formen als Text und Argumente noch wahrnehmen können. Und das hat das total eingelöst. Mhm. Ja. Also das bleibt mir sicher so in Erinnerung.
Ja.
Und überhaupt, dass wir alle Masken getragen und Handschuhe. Und
ja. aber um da vielleicht noch mal kurz stehen zu bleiben, eben, du warst, glaube ich, 1,5 Jahre ungefähr künstlerische Leiterin und dann kam eben die Pandemie. Und du hast auch gerade schon quasi diese historischen Verbindungen zwischen Bewegtbild und auch Performance angesprochen. Welche Herausforderungen und eben auch welche Vorteile vielleicht auch hat die Performance da in dieser Hinsicht aus deiner Sicht oder Erfahrung geboten?
In Bezug auf Covid?
Also zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Performance-Reihe Sweet 16, da war es zum Beispiel Thema bei der Jubiläumsfolge, wo auch Claudia Lomoschitz Gästin war. Also inwiefern hat Performance da auch andere Möglichkeiten geboten?
Ja klar, wir hatten auch Projekte bei Sweet 16, die wir dann umstellen konnten, mussten auf unterschiedliche andere, also ja, es sind ja so mediale Mutationen nur, es ist ja nicht unbedingt ein anderes künstlerisches Medium, wenn du zur Videoperformance wechselst. Wie gesagt, es hat noch immer dieses Moment von Liveness, es verbindet das ja total stark und historisch ebenso. Aber natürlich gerade bei Sweet 16, weil es während Covid war, gab so viele Schwierigkeiten bei dieser Reihe. Wir haben es trotzdem versucht durchzuziehen und haben dann abhängig von der Situation, von der behördlichen Situation, haben wir einfach unterschiedliche Modelle dann gefunden. Dann waren das so Ad-Hoc-Ausstellungen, wie das bei bei Claudia Lomuschitz der Fall war, oder es hat primär wirklich über Video funktioniert. Also es war sehr unterschiedlich. Also es gab, natürlich kann man sagen, dass es flexibler, weil auch Personen, die aus der bildenden Kunst kommen, mit Performance arbeiten, auch diese medialen Mutationen, wie ich sie genannt habe, auch einfacher machen können. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, hätte ich diese Reihe damals nicht zum 16. Geburtstag machen wollen, dann wäre mein Leben schon einfacher gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das besonders gut eignet, weil uns immer eigentlich was abgegangen ist. Uns ist immer, wenn wir den Live-Moment nicht gehabt haben, ist uns was abgegangen. Es ist einfach, die Besonderheit ist, dass es möglich ist, das umzuwandeln in was anderes. Das kannst du vielleicht bei anderen künstlerischen Medien nicht so machen. Hätte ich von Anfang an aber keine Performance-Reihe machen wollen, wäre mein Leben schon sehr viel einfacher gewesen. Und das von den Künstlerinnen ebenso, glaube ich.
Das kann ich bestätigen.
Ja, ja, genau.
Liebe Christiane, wir haben ein Foto aus dem Jahr 2005 von dir gefunden. Da sitzt du an deinem Schreibtisch und hinter dir, man glaubt es kaum, ein Faxgerät. Ja. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern es etwas früher hatten, aber ich bin in meiner beruflichen Laufbahn nie in den Genuss eines solchen Geräts gekommen. Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie diese Geräte funktioniert haben?
Ja, da hat man etwas aufgeschrieben auf einen Zettel oder etwas ausgedruckt und hat es dann hineingesteckt, die Telefonnummer eingegeben und so ist es dann zum Adressaten gekommen.
Ja. Also wer uns eben noch immer nicht glaubt, dass wir schon 20 Jahre alt sind, hier ist der Fotobeweis. Worauf ich aber hinaus wollte, ist der Umstand, dass sich die technologischen Rahmenbedingungen in den letzten 20 Jahren ganz offensichtlich verändert haben. Wisst ihr zum Beispiel noch, welche Handys du zum Beispiel mit 19 hattest oder eben 2005?
Ja.
Wie sah dieses Ding aus?
Ja, ganz, ganz anders natürlich. Es war ein Nokia. Es war natürlich nicht das erste Handy, das ich hatte, das wirklich noch zwei Zeilen hatte, einfach. Es war schon irgendeins von den Nokia-Handys, wo man halt Snake und so weiter spielen kann. Also wenn man texten will und ich will ein K, dann muss ich zweimal auf einen, also ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ich kann nicht sagen. Ohne Autocorrect.
Ja, ja.
Ja. Mhm. Ja, ich bei meines war, glaube ich, auch, na, das hat das geheißen, irgendwas mit Blue. Das war so ein Tastenhandy noch. Es war kein Display drauf, nur oben hat man den Namen gesehen. Ja. Aber es war mal ein Handy, das man mobil mitnehmen konnte. Also nicht nur am Schreibtisch sitzend mit dem Fax im Hintergrund, sondern man konnte auch auswärts telefonieren. Internet war so in den Kinderschuhen. Da hat es eigentlich noch nicht sehr viel Recherchemöglichkeit gegeben. Und das Leben war hauptsächlich analog oder mit Video. Man hat auch Performances natürlich aufgenommen, fotografiert. Aber diese Technologie mit dem Handy, einfach das zu filmen, was gerade passt und schnell möglich ist, es abzuwickeln, das hat es damals nicht gegeben.
Mhm. Katharina, du beschäftigst dich in deiner Forschung eben auch stark mit der Schnittstelle von digitalen Medien, digitalen Infrastrukturen und Kunst. Was glaubst du, inwiefern hat sich die Erfahrung von Performance eben in dieser Hinsicht seit 2005 verändert?
Ja, Performance ist grenzüberschreitend, wie du schon gesagt hast, Christiane, vorher, ich glaube, in jeglicher Hinsicht. Und also, wozu ich zum Beispiel, mir fällt das nur ein, weil das erste Beispiel, was ich geben kann aus meiner Arbeit oder worüber ich publiziert habe, sind Performances in Online-Spielen, in Multiplayer-Spielen beispielsweise. Und die Tatsache, dass man überhaupt sinnvoll über Performances in diesen anderen Umgebungen sprechen kann, liegt ja nicht nur darum, wie die Affordanzen von diesen Welten gestaltet sind, sondern es liegt ja auch daran, dass Performance denkbar anpassbar, also denkbar adaptierbar ist offenbar. Und dass offenbar die Vorstellung, dass es unterschiedliche Räume gibt, die eine spezifische Art von Liveness implizieren, schon ein Feld zeichnen, das Performance einlädt. Und das war natürlich auch schon am Anfang der 2000er Jahre auch der Fall, wenn Künstlerinnen in Second Life Performances gemacht haben. Ist natürlich Schritt für Schritt, wie diese Räume immer kontinuierlicher geworden sind und auch die Nutzung sich verändert hat, sind die Möglichkeiten natürlich gestiegen. Aber grundsätzlich ja, also diese, so wie du es auch schon formuliert hast, also für mich, mir war das ganz wichtig, den Kunstraum auch in diesen Jahren, wo ich da war, eben so eine Kontinuität zu sehen zwischen unterschiedlichen zeitbasierten Medien und der Performance und die Performance auch als zeitbasiertes Medium primär zu sehen. Und das dann auch zu verbinden mit besonders Video natürlich. Und mein spezifisches Interesse an Medienkunst, digitaler Kunst, wie auch immer man, welchen Begriff man jetzt verwenden will, war ja immer aus einer Logik heraus gedacht, dass sich unser Leben mit digitalen Technologien einfach so wahnsinnig verändert hat in den letzten 20 Jahren, dass es einfach vielleicht manchmal gar nicht so einen spezifischen Begriff von Medienkunst oder digitaler Kunst braucht, weil einfach unser Zugang zu unserer Gegenwart über digitale Technologien selbst befragt werden muss. Und das hat sich auch, also man kuratiert ja oft sehr oft mit aus seinem Netzwerk heraus natürlich, das ist ja auch eine Sache, die Kuratorinnen mitbringen in der Regel, ist mir auch total aufgefallen, dass es da auch einen Shift gab jetzt in meiner Generation, dass diese klare Zuordnung zur digitalen Kunst, nur weil man mit digitalen Medien oder über digitale Medien arbeitet, nicht mehr der Fall war. Und das glaube ich, hat mein Programm schon auch verbunden, diese Performance mit diesen digitalen Ansätzen so zusammenzubringen. Aber immer halt mit dem Horizont, dass man im besten Fall mehr über die Welt um sich herum lernen kann dadurch und einen anderen Zugang zur Frage von Technologien finden kann, ja.
Und glaubt ihr, dass auch eben quasi, also wir erleben ja in den letzten 10 Jahren also im Grunde wird Performance ja stetig stärker in Programme auch von Ausstellungshäusern integriert. Glaubt ihr, dass quasi die Sichtbarkeit und auch die Rezeption dieser Kunstform auch eben in Zusammenhang steht mit dem Fakt, dass eben sich so die Sichtbarkeitsverhältnisse eben nicht mehr nur im analogen Feld abspielen, sondern eben durch Social Media, durch Smartphones überhaupt, dass da irgendwie auch eine andere Offenheit für besteht?
Ja, ich denke schon, dass diese Digitalisierung eine Veränderung in der Performancekunst auch verursacht hat. Aber auf der anderen Seite denke ich jetzt auch dran, es gibt ja dieses Thema des Reenactment, wo man alte Performances neu darstellt. Ich habe damals Performance-Reihen gemacht und da wurden einige alte, unter Anführungszeichen, Performances neu dargestellt. Und ich denke, dass das jetzt mit den neuen Technologien wieder eine Möglichkeit wäre und auch genutzt wird, um dieses neue Denken oder dieses andere Denken, diese anderen Technologien hineinzubeziehen in Themen, die wahrscheinlich immer aktuell sind und immer interessant sind. Und da finde ich es wahnsinnig schön, dass das jetzt sich mit meinen beiden Nachfolgerinnen, euch beiden, so weiterentwickelt hat, dass das Thema immer noch da ist, aber also dieser feministische Schwerpunkt auch und dass das mit neuen Technologien weiterentwickelt wird. Und das ist eine sehr, also für mein Denken ein sehr schönes Weiterkommen.
Ich meine, man kann sich schon noch vorstellen, also gerade jetzt, also wenn man jetzt spezifischer wird, was unsere unmittelbare Gegenwart angeht, nämlich die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und besonders irgendwie was auch den generativen Videocontent und so weiter angeht, dass die Live-Performance vielleicht immer wichtiger werden wird, weil das der Face-to-Face-Kontakt insgesamt wichtiger wird, weil man immer weniger weiß, was echt ist. Oder Bildern und vermittelter Kommunikation immer weniger glauben kann.
Aber ich denke, vielleicht ist es auch wieder so ein schöner Gegenpol zur Digitalisierung, dass man diese Live-Performance wieder wahrnehmen kann, face-to-face, also ohne Kamera dazwischen oder ohne Geräte, technische Geräte dazwischen. Vielleicht gibt das auch wieder neuen Ansporn für die Performance. Und was ich eben sehr fein finde, dass die Performance jetzt wirklich so eine eigene Plattform hat und nicht nur so als Beiwerk zu Vernissagen, weil das wird jetzt immer noch gemacht, aber dass es so einen eigenen Wert hat, das finde ich sehr wichtig. Und das kann sich auch durch die Digitalisierung wirklich wieder ändern. Also da da ist der Weg noch offen.
Das wäre jetzt eigentlich auch schon meine letzte Frage gewesen. Also was ihr glaubt, wie sich das Verhältnis eben zwischen Technologie und Performance in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird. Also sitzen wir 2045 mit VR-Brillen daheim und sehen Avataren bei Performances zu oder... Was glaubt ihr, wie sich das entwickelt?
Ich denke, das ist keine, also ja, es gab ja dieses lustige Wort vom Metaverse, ganz kurz. Das ist ja ziemlich gebombt, früher oder später. Also es war ja so ein Horizont, den der Mark Zuckerberg sehr stark prägen wollte. Dann hat er das Unternehmen auch in Meta umbenannt, damals vor einigen Jahren. Und es gab ja wirklich dann so eine kurze Zeit, wo man gedacht hat, okay, diese immer kontinuierlich werdenden Räume, in denen man alles machen kann. Kinder können zur Schule gehen im Metaverse, du kannst alles machen, du kannst daten im Metaverse, bla bla bla. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass, also das sind ja sehr hohe Summen, sind investiert worden. Irgendwie kommen wir da nicht wirklich an oder die großen Schritte werden nicht gemacht, weil wir noch immer Menschen sind, die Körper haben, die hier in einem physischen Raum sich gerade finden und wir hätten den Podcast ja auch wahrscheinlich digital aufnehmen können, aber die Qualität, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, das wissen wir alle, die ist nicht austauschbar. Das heißt nicht, dass das Performances im digitalen Raum oder die komplementäre Verwendung von digitalen Technologien oder Bewegtbild oder was auch immer bei Performances, dass ich da irgendeine Prognose stellen würde, dass das weniger wird, das glaube ich überhaupt nicht. Ich bin nur schon wirklich fix davon überzeugt, dass es immer einen Anteil geben wird von live in dem klassischen Sinne, dass es eine Kopräsenz von Körpern in einem Raum gibt, der immer als Kulturangebot von Personen konsumiert werden wird. Das kann ich mir wirklich nicht, ich bin nicht visionär genug, aber das sehe ich wirklich nicht. Und ich bin umso überzeugter, wenn ich die Möglichkeiten des Digitalen sehe, und die sehen wir ja alle, umso mehr sehe ich, wie toll das alles ist, sehe ich auch, dass wir als bekörperte Wesen hier, dass wir diesen Gegenpol auch brauchen. Mhm. Und auch, dass die Qualität von interpersonellen Beziehungen, von Community und so weiter und so fort, dass das auch tatsächlich physischen Raum braucht und dass die Qualität der Beziehung auch anders ist. Und auch die Qualität von Performances teilweise anders ist.
Ja, ich denke auch, dass es, warum gehen wir jetzt noch immer in Museen? Wir könnten das alles am Bildschirm anschauen und wahrscheinlich viel näher und ohne andere Touristen rundherum. Ich denke, dass die Technologien natürlich verwendet werden, auch KI von Künstlerinnen verwendet wird, aber im persönlichen Beisammensein oder in der persönlichen Konfrontation mit dem Kunstwerk und mit den Performances, welche Kunstsparte das auch immer ist, denke ich, dass das schon noch bleiben wird, weil wir eben Menschen sind und weil wir diese Gefühle mit KI nicht ersetzen können und diese Emotionen und diese Freude und die Traurigkeit, die Kunst vermitteln kann und die Gedanken, die sind nur persönlich möglich wahrzunehmen.
Mhm. Es ist halt immer ein bisschen cheesy, gell, wenn man an diesen Punkt ankommt am Ende, aber man kann es vielleicht auch so umformulieren, dass Kunst natürlich auch immer ein soziales Feld ist und das ist von den Beziehungen, die wir alle untereinander haben, die wir mit Künstlerinnen und Künstlern haben, die Besucherinnen vom Kunstraum miteinander und mit dem Kunstraum haben, das ist eigentlich, was die Institution ausmacht. Mhm. Die Ebene, auf der Künstlerinnen mit digitalen Medien arbeiten, das ist was ganz was anderes. Also es heißt nicht, dass man keine Praxen fördert oder nicht glaubt, dass die Zukunft haben, die performativ digital arbeiten, aber das, was die auf der Präsentationsebene, was die Arbeit vom Kunstraum ausmacht, das ist es nicht. Mhm.
Ja, fein. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt und wir hoffen natürlich, dass es den physischen Kunstraum auch noch weitere 20 Jahre geben wird. In diesem Sinne vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung. Sehr spannend.